Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unser erstes Lied betrifft den angebrochenen Morgen, 618 in unseren Gesangbüchern 1 bis 3. Danach haben wir Gelegenheit, den Friedensgruß auszutauschen. Eine alttestamentliche Schriftlesung aus dem Buch der Könige. Ahab berichtete Isibel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isibel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte alleine weiter einen Tag lang nach Süden, in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. »Herr, ich kann nicht mehr«, sagte er, »lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: »Steh auf und iss.« Als Elia sich umschaute, entdeckte er unter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: »Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir.« Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich eine Stimme des Herrn: »Elia, was willst du hier?« Elia antwortete: »Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten.« Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mir hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte und die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer, als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hasea zum König von Syrien. Wir wollen beten. Guter Gott, wir sind heute wieder zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Und du bist mitten unter uns. Wir danken dir dafür. Wir wollen uns auf deine Wahrheit konzentrieren und unsere Wirklichkeit begreifen, damit wir weiterkommen zu dir, im Verhältnis zu dir und untereinander. Schenke uns einen wachen Geist und ein offenes Herz, damit wir wissen, was wir glauben können, was wir hoffen dürfen und was wir tun sollen. Amen. Ein weiteres Lied: Ich lobe meinen Gott. Evangelisches, das Gesangbuch 25, 1 bis 3.
Thank you.
Eine neutestamentliche Schriftlesung stammt heute aus dem Galaterbrief. Ich nehme an, dass es auch der Predigttext sein wird. Nein? Okay, dann hören wir es uns ganz beeindruckt. Bevor die Zeit des Glaubens kam, waren wir der Aufsicht des Gesetzes unterstellt. Wir sollten in Gewahrsam bleiben, bis sichtbar wurde, worauf der Glaube sich bezieht. Das Gesetz war also unser Erzieher, bis Christus kam. Dann, aufgrund des Glaubens, sollten wir freigesprochen werden. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Erzieher unterstellt. Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn dadurch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit kommt ihr auch das Erbe, bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat.
Vielleicht lag ich nicht ganz richtig, als ich gerade gesagt habe, dass das nicht der Predigttext ist. Es ist auch der Predigttext. Die Perikopenordnung der lutherischen Kirche, die ist ja immer ganz nett, aber wir müssen uns ja nicht dran halten als Methodisten. Wir dürfen auch andere Texte suchen. Und ich gucke ganz häufig, was denn unsere methodistische Kirche in den USA als Predigttext vorgibt. In den USA ist quasi die EMK der Vorreiter für die Perikopen und hat die Ordnung festgelegt. An die halten sich dann wiederum alle anderen Kirchen. Und heute befassen wir uns mit den drei Texten des Sonntags, nämlich 1. Könige 19, das haben wir vorhin gehört, die Geschichte von Elia, wie er von, wie er weggeht und flieht vor Isabel und ihren Schergen und dann Gott erfährt im ganz leisen Säuseln. Dann dem Galater-Text, den wir gerade gehört haben, da ist nicht mehr Jude noch Grieche noch Frau noch Mann, sondern wir sind alle Kinder Gottes. Und eigentlich Predigttext ist dann noch ein Text aus dem Evangelium. Also wir sind heute, machen einen Rundumschlag durch die Bibel sozusagen. Aber zu einem Thema. Und die Gemeinsamkeit der biblischen Texte heute ist die Frage danach, was uns gefangen hält. Was es ist, was uns sozusagen in Beschlag nimmt. Was uns eingrenzt und hindert, wirklich frei zu sein. So frei, wie Paulus das eben dann in seinem Text an die Galater beschreibt. Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid durch den Glauben befreit. Und der Text aus dem Evangelium, der dazugestellt ist, ist eine Geschichte, die ich als Jugendliche schon immer ganz seltsam fand, mit der ich eigentlich nicht viel anfangen konnte, aus dem 8. Kapitel bei Lukas. Es ist die Geschichte, in der Jesus einen Mann von Dämonen befreit, die dann in die Schweine fahren. Ich lese euch einige Verse daraus vor. Jesus und seine Jünger fuhren mit dem Boot in das Gebiet der Stadt Gerasa. Die liegt gegenüber von Galiläa. Und als Jesus an Land ging, da kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen. Er war von Dämonen besessen. Schon lange trug er keine Kleider mehr. Er lebte auch nicht in einem Haus, sondern in den Grabkammern. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme rief er: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich flehe dich an, quäl mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, gib diesen Menschen frei. Der Geist hatte den Mann schon lange in seiner Gewalt und schon oft hatte man ihn in Ketten und Fußfesseln gelegt. So hatte man versucht, ihn in sicherem Gewahrsam zu halten. Doch er hatte die Fesseln immer wieder zerrissen. Der Dämon hatte ihn dann immer wieder in eine einsame Gegend getrieben. Die Dämonen baten Jesus, erlaube uns, in die Schweine hineinzufahren. Und er erlaubte es ihnen. Da verließen sie den Mann und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Am Ende stieg Jesus ins Boot, um zurückzufahren. Aber der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bat Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Doch Jesus schickte ihn fort und sagte, geh zurück nach Hause und erzähl, was Gott für dich getan hat. Da kehrte der Mann zurück und er verkündete der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Eine außergewöhnliche Geschichte, die uns da in der Bibel erzählt wird. Nachher will ich noch mal näher auf sie eingehen, aber erst einmal die Frage noch mal, die ich vorhin schon gestellt habe. Was ist es, was uns gefangen hält? Das, was die Menschen damals als Dämonen verstanden haben, wahrscheinlich eine psychische Erkrankung, das mag es ja hoffentlich nicht sein, was uns gefangen hält. Aber immer wieder gibt es doch Dinge, die uns so einengen, dass wir nicht frei sind. Gestern war ich bei meinem Klassentreffen, nachdem wir festgestellt haben, dass es 25 Jahre her ist, dass wir miteinander Abitur gemacht haben, haben wir also im Frühjahr beschlossen, wir müssen uns diesen Sommer einmal treffen. Und gestern war nun der Tag, an dem wir das Klassentreffen angesetzt hatten. Wir waren bei einer von uns im Garten und haben da auf der Terrasse uns getroffen zum Grillen und miteinander klönen und sich austauschen. Und man könnte ja meinen, das sei ein ganz fröhlicher Termin, zu dem man ganz gelöst und entspannt hinfährt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einem Klassentreffen teilgenommen hat, vor allem, wenn man die Leute ungefähr 15 Jahre schon gar nicht gesehen hat. Ich sag euch, was für ein Druck nicht nur auf mir gelastet hat, hundertprozentig auch auf den anderen, die da gestern hingefahren sind. Das fing ja schon tagsüber an. Was ziehe ich denn an, wenn ich da hinfahre? Mindestens 10 Kilo mehr drauf als vor 25 Jahren habe ich schon. Sehen die das? Dann... Bei mir sind sie ja noch nicht so grau, aber bei meinem Bruder, der mit mir zusammen Abitur gemacht hat, der sagte neulich schon, oh, ich habe schon so viel graue Haare. geht das den anderen auch so oder muss ich da vielleicht vorher nochmal zum Friseur gehen? Und dann, wenn man dann da ankommt und dann merkt, okay, man erkennt sich zumindest wieder. Ich hatte zum Glück letzte Woche beim Ausräumen meines Elternhauses ein altes Bild von 1998 gefunden. Da waren wir im 12. Jahrgang und ich konnte also wenigstens die Leute wiedererkennen. Von manchen hatte ich gar nicht gewusst, dass die bei mir im Jahrgang waren. Wir waren nur 50 Leute, aber es war erstaunlich, wie viel Druck das aufbaut, Menschen wiederzusehen, die man so lange nicht gesehen hat. Und dann eben die Frage, und was machst du so? Und auch da wieder, was sage ich denn da? Sage ich da, ich arbeite für ein weltweit tätiges Unternehmen, das seit etwa 2000 Jahren aktiv ist und leite eine regional sehr florierende Abteilung? Oder sage ich einfach, ich bin Pastorin? Also es war ein ganz großer Druck, der da auf uns allen, glaube ich, lastete. Und das ist natürlich etwas, wo man merkt, klar, die Leute sehe ich nicht unbedingt wieder, aber es ist für uns, für einen selbst als Individuum in dem Moment dann doch etwas, wo ich merke, boah, bin ich da wirklich frei zu erzählen, zu sagen, was ich so mache. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, den anderen geht's ja auch so. Und das hat mich ein bisschen freier gemacht. Und ein anderer Gedanke zum Thema Freiheit. Als Matt und ich in den neuen Bundesländern lebten, wir haben ja immerhin 9 Jahre mitten in Brandenburg gelebt, da merkten wir, was Freiheit auch bedeuten kann, selbst wenn ein System zusammengestürzt ist, kann es die Menschen noch so einengen. Selbst 20 Jahre nach dem Ende der DDR hielt manches die Leute noch so gefangen in ihrem Denken, weil vieles so eingeübt war, dass es schwer war, sich neue Freiheiten wirklich zu erarbeiten. Es war manchmal leichter zu sagen, wer schuld ist oder wer der Feind ist, als vielleicht die eigene Freiheit wirklich auszukosten. Und manchen geht es auch heute noch so in unserem politischen und gesellschaftlichen System, dass sie sich abgehängt fühlen oder sich schwer tun mit den Freiheiten, die wir einander geben. Manche fordern härtere Regeln und strengere Gesetze. Die Gurte sollen straffer gezogen werden, was letztlich auf Kosten der Freiheit geht. Und vielleicht könnt ihr das, wenn ich jetzt so diese Gedanken anstoße, auch für euer eigenes Leben benennen. Vielleicht habt ihr das erlebt, dass da familiäre Zwänge sind, in denen man sich eingeengt fühlen kann. Erwartungshaltung der Familie vielleicht, bei der Partnerwahl. Oder auch traditionelle und religiöse Erwartungen. Vielleicht sogar Erwartungshaltungen der Gemeinde. Früher war das zum Beispiel so, als ich in der Jeans als Teenager zum Gottesdienst ging, da haben schon einige schlucken müssen. Und es gibt viele andere Abhängigkeiten, Dinge, die uns einengen. Der Gruppenzwang zum Beispiel, die Abhängigkeit von Partnern. Und es gibt psychologischen Erwartungsdruck, Ängste, die einen nicht loslassen. Traumata, die man mit durchs Leben schleppt oder mangelndes Selbstvertrauen. Und manchmal sind es vielleicht auch ganz pragmatische Gründe, wirtschaftliche, die einen eingeengt fühlen lassen, weil man sich vielleicht dieses oder jenes nicht leisten kann oder weil man das Gefühl hat, man hat es nicht so weit gebracht im Leben. Und dann merken wir leben eigentlich mit doch relativ klaren Vorstellungen und Erwartungen, wie unser Leben laufen soll. Oder bei manchen vielleicht auch schon so hätte laufen sollen, weil ihr vielleicht schon sagt, das meiste meines Lebens liegt vielleicht schon hinter mir. Und manchmal ist es so die eigene Ungeduld, merke ich auch, dass einem das so ein bisschen schwer macht, ja. Wir sind geprägt von Systemen, kommen nicht aus unserer Haut heraus, weil diese Prägungen ja auch Sicherheit vermitteln. Deswegen sagen wir ja auch, da kann einer nicht aus seiner Haut heraus und meinen dabei meistens nicht uns selbst, sondern eher die anderen. Aber zurück zu den Bibeltexten. Sie laden uns alle ein, die Freiheit, die uns Gott schenkt, auszukosten. Da wird uns Elia gezeigt, der mit allem Eifer für die Sache Gottes eingetreten ist. Ich würde mal sagen, wenn einer sagen kann, dass er mit 150% für eine Sache gestritten hat, dann Elia. Und er rannte schließlich voll in einen Burnout. Er setzt sich unter einen Busch und will sterben und kann eigentlich gar nicht mehr. Und er braucht erst einmal Ruhe und Abgeschiedenheit, um das zu reflektieren, was da schiefgelaufen ist. Und erst danach kann er sich Gott stellen, muss zunächst durch die Einöde, muss wandern, muss wirklich 40 Tage in sich gehen, um dann auf diesem Berg von dem Sanften, von dieser Zartheit Gottes wieder in sein Leben geschickt zu werden. Geh wieder deines Weges, sagt Gott zu ihm. Geh hin zu den Menschen und bleib nicht allein. Und Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Und dann der Text aus dem Lukas-Evangelium. Dieser Mann, der das Leben, der es so schwer hatte in seinem Leben, der von der Gesellschaft isoliert war, weil er sozial untragbar war. Einer, der nackt rumläuft und in Grabkammern haust. Ganz ehrlich, da würden wir auch heute sagen, der ist schon ein bisschen komisch. Heute würden wir aber auch sagen, dass er eben psychisch erkrankt war und dass das seine soziale Isolation bedeutet. Und Jesus meidet diesen Menschen gerade nicht, sondern er wendet sich ihm zu. Er schenkt ihm Aufmerksamkeit. Er hört ihm zu und er lässt ihn wieder Herr seiner selbst werden. Er führt ihn zurück in die Gemeinschaft, lässt ihn am Miteinander teilhaben. Und das finde ich so bedeutsam an dieser Geschichte, dass Jesus ihn annimmt, ihm Freiheit und Leben zurückschenkt. Freiheit und Leben, die anderen um ihn herum eigentlich ihm gar nicht zugestehen. Die sagen, der war doch so komisch. Es sind die Menschen, die in diesem System bleiben um ihn herum, die das noch nicht können, diese neue Freiheit mit diesem Mann überhaupt auskosten. Die Veränderung der Verhältnisse erzeugt erst einmal Furcht in den Menschen aus der Umgebung und sie bitten Jesus, von ihnen wegzugehen. Was würde sich wohl noch alles ändern, wenn Jesus beginnt, sich den anderen Menschen und ihren Nöten zuzuwenden und die vorherrschende Ordnung zu durchbrechen? Jesus geht. Er bleibt nicht da. Aber er geht nicht, ohne einen Auftrag zu hinterlassen. Und genau für diesen Auftrag ist der neu eingegliederte Mensch der Passende. Genau der, der die Gabe hat, jetzt hier anzusetzen. Jesus hat ihn nicht geheilt, damit er jetzt sein Jünger werden kann und mit ihm zieht, als einer, der da unter den Jüngern mit ihm mitgeht, sondern seine Aufgabe besteht vor Ort. Da, wo Gottes Heilshandeln bekannt gemacht werden soll, mit genau dem, was diesem Menschen widerfahren ist. Und so erhält sein Leben einen neuen Sinn. Wie wunderbar, dass dieser Mensch genau hier eine neue Aufgabe erhält. Da, wo er herkommt, da mit den Menschen, mit denen er schon immer zusammen war, da jetzt Gottes Heilshandeln vor Augen zu stellen, jeden Tag neu. Und zu guter Letzt haben wir den Galaterbrief gehört heute Morgen, da wo Paulus schreibt, was geschieht, wenn wir uns von unseren eingefahrenen Vorstellungen, unseren eigenen Abgrenzungen, also von unserem Schubladendenken lösen und uns in die Gemeinschaft Gottes wirklich mit hineinnehmen lassen. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Unterschiede in Stellung oder Rang oder Geschlecht, Religion, alles, was wir sonst noch so trennend deklarieren, gibt es bei Gott nicht mehr. Er befreit uns aus der Isolation, aus der Abgrenzung, aus unseren Tiefen holt er uns wieder heraus und führt uns als Menschen durch die Taufe zusammen. Wir sind anerkannt und angenommen von ihm. Gott befreit uns aus Zwängen, von ab- und eingrenzenden Vorstellungen und auch von dieser inneren Meinung, wie etwas zu sein habe. Er befreit uns, aber er lässt uns dabei eben nicht allein. Er geht mit uns den Weg zur Freiheit und stellt uns in die Gemeinschaft, in das Miteinander, um uns gegenseitig zu stärken und zu helfen, ja, füreinander da zu sein. Freiheit, das hat immer etwas mit dem Gemeinwohl zu tun. Sich in die Freiheit zu begeben, aber das braucht Mut. Wir brauchen Mut, um über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. das andere oder die anderen zu erkennen und wirklich zu sehen, was sich hinter dieser Verheißung Gottes, dass er alle zu sich zieht, was sich dahinter verbirgt. Es ist die Verheißung von Leben, getragen von Gott, der uns begleitet und uns in die Gemeinschaft seiner Schöpfung mit einer Aufgabe und mit ganz tiefem Sinn stellt. Dafür lohnt es sich auch, die eigenen Grenzen in Frage zu stellen und immer wieder neu zu überwinden. Ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen und den Mut, den es dazu braucht. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied Bis ans Ende der Welt. Ihr findet das im Himmelweitliederbuch unter der Nummer 151 oder eben hier oben, Bis ans Ende der Welt. Dann lade ich ein, dass wir zum abschließenden Gebet und Vater unser aufstehen. Treuer und barmherziger Gott, du hörst unser Gebet, darauf vertrauen wir. Du hörst uns, wenn wir laut und öffentlich zu dir sprechen. Und du hörst uns genauso, wenn wir die Worte in unserem Herzen sagen, die uns nicht über die Lippen kommen mögen. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du alles hörst, dass du dich unserer annimmst und dass du unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Sehnsüchte aufnimmst und sie verwandelst in Antworten, in Sicherheiten, in Aussagen. Und Herr, so vieles in unserer Welt wirft Fragen in uns auf. Warum gibt es immer noch Krieg? Warum leiden Menschen unter Gewalt? Warum gibt es Naturkatastrophen? Und warum gibt es Menschen, die sich selbst und ihre Vorstellungen von der Welt über alles andere stellen? Warum gibt es Menschen, die solche Menschen wählen? Nicht auf alles haben wir Antworten, Gott. Und so legen wir dir das hin, was uns belastet, was uns Angst macht, wo wir nicht weiter wissen. und bitten dich, zieh du ein mit deinem Frieden, komme du und schaffe Gerechtigkeit und schenk du uns Mut und Kraft, auch selber dafür einzustehen, im Kleinen, vor Ort. Herr, wir bitten dich, lass uns selbst auch wieder neu zu Leuchttürmen werden, die dein Licht verbreiten. Wir bitten dich für den nächsten Samstag, dass unser Nachbarschaftsfest Menschen Freude bereitet, ihnen zeigt, dass diese Gemeinschaft eine tragende Gemeinschaft ist, in der man ausgehalten und mitgenommen wird. Lass uns gute Nachbarn sein. Und alles, was uns bewegt, das legen wir in das Gebet, das Jesus Christus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade ein, wir singen miteinander das Lied Was ich erträume, hast du schon getan? Ihr findet das unter der Nummer 392 und wir sammeln dazu unser Dankopfer ein. Ich danke euch allen ganz herzlich und allen, die online dabei sind. Ihr könnt jetzt kein Dankopfer einsammeln oder einlegen, aber ihr dürft es gerne online tun. Seid dabei, genauso wie wenn ihr hier in der Kirche wärt. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Er behüte und bewahre uns in den Tagen, die kommen. In unseren Herzen und Häusern sei der Segen von Gott. In unserem Kommen und Gehen sei der Frieden von Gott. In unserem Leben und Glauben sei die Liebe von Gott. An unserem Ende und Anfang mögen uns die Arme Gottes umfangen und uns nach Hause bringen. So segne und behüte und bewahre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.